offizielle Löwen-Podcast mit interessanten Gästen rund um Münchens große Liebe. Von echten Löwen für echte Löwen. Das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Euer Gastgeber ist Jan Mauersberger.
Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Schön, dass ihr wieder reinhört bei unserem Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Es ist tatsächlich schon etwas länger her, dass wir einen Gast aus dem direkten Umfeld der Mannschaft am Mikro hatten. Und da haben wir uns gedacht, wir laden jemanden ein, der täglich mit der Mannschaft zusammenarbeitet und dabei auch noch einen besonders guten Draht zum Cheftrainer Michael Köllner hat. Dieser hat ihn nämlich im November 2019 gefragt, ob er mit ihm zusammen ins Trainerteam des TSV 1860 München wechseln möchte. Die Rede ist natürlich von unserem Co-Trainer Günther Brandl. In dieser Folge könnt ihr euch davon überzeugen, dass der Fußball tatsächlich für ihn schon immer das Wichtigste war, angefangen als aktiver Spieler und schließlich als Trainer. Ganz nebenbei hat er sich in Regensburg mit seiner Soccerhalle ein zweites Standbein aufgebaut und zusammen mit Michael Köllner ein Buch geschrieben. Aber das soll er doch jetzt einfach selber erzählen. Herzlich willkommen, Günther. Schön, dass du da bist.
Servus, grüß dich.
Ja, wir hatten mit Michael Köllner schon den Cheftrainer im Podcast. Er war ja unser Premierengast in der allerersten Folge mit Co-Trainer Olli Bär, auch schon einen Mann aus dem Trainerteam. Und jetzt bist du da.
Ja, ich freue mich, und dass man mal von sich erzählen kann oder wie das Ganze so abläuft.
Vielleicht hast du ja den ein oder anderen oder die ein oder andere Folge schon mal gehört. Hier bei uns geht es tatsächlich weniger um das letzte Spiel, sondern viel, viel mehr um den Menschen. Was für ein Mensch ist Günther Brandl?
Ja, ich denke, ich bin ein sehr kommunikativer Typ, ja, sehr ehrlich. Das ist mir ganz wichtig, und ich habe auch eine klare Meinung zu vielen Themen, vor allem dann natürlich im Fußball.
Ja, du bist ein ausgewiesener Experte, und da kommen wir dann auch noch im Laufe des Podcasts natürlich dazu. Du bist in Regensburg geboren und hast eigentlich so gerade vom Herzen her die Heimat eigentlich nie wirklich verlassen, oder?
Ja, das hatte natürlich mehrere Gründe. Als erstes Mal habe ich ja geheiratet am 8.8.88, also die 8 verfolgt mich immer wieder im Fußball. Und damit bleibt man natürlich heimatverbunden, ist klar. Und ich war dann auch Hausmann, also ich habe unseren Sohn, unseren gemeinsamen Sohn aufgezogen und zu Hause. Und ja, und dann habe ich gleich im Anschluss die Kick-Arena, also Soccerhalle, ich bin ja da Eigentümer oder selbstständig, habe ich dann aufgebaut, und somit gingen ja 25, 30 Jahre ins Land. Und da war nie wirklich Zeit, irgendwie in die große Fußballwelt hinauszugehen.
Ja, fangen wir mal ganz vorne an. Du hast sicherlich als Kind hast du auch schon Fußball gespielt, bist ja dann auch zumindest mal bis zur Bayernliga, glaube ich. Auch
ja, genau.
Hast du selber gespielt, und dann ging es in den Trainerbereich. Gib uns mal so einen Einblick, wie war das so? Wie war deine Jugend? Wie waren deine Ziele? War das auch, Profifußballer zu werden?
Ja, natürlich. Ich glaube, oder ich hoffe es zumindest, dass alle jungen Talente, sage ich jetzt mal, Profifußballer werden wollen. Und so war es bei mir natürlich genauso. Also ich habe mit 5, 6 Jahren angefangen, und ja, getreu nach dem Motto, jeder Tag ohne Fußball ist ein verlorener Tag, habe ich mich da immer reingehängt und wollte immer ja, so gut wie möglich werden. Und ja, und mir war wichtig, dass ich jeden Tag mit Fußball was zu tun hatte, und das war von klein auf, so jetzt mal, mein Gedanke, mein Wunsch.
Und hast dann aber irgendwann für dich feststellen müssen, dass es vielleicht für ganz oben nicht reicht, oder wie war
Ja, dein ich war Weg? Regional sicherlich jetzt kein so schlechter Fußballer, aber das Tempo hat mir ein bisschen gefehlt, sage ich jetzt mal, wie es halt immer wieder mal bei manchen Talenten halt so ist. Und ja, und da hat es halt dann ganz oben nicht gereicht, aber damals war die Bayernliga, war auch dritte Liga, und da habe ich mal zumindest einmal eine Saison reinschnuppern können, und man hat zeigen können, was man kann. Aber wichtig war mir dann danach, dass ich im Fußball, was ich selber so gelernt habe von Trainern, dass ich das halt an den Kindern oder an die Jugendlichen, an die Talente weitergeben kann.
Und hattest du während der Zeit auch eine, also wie war deine Ausbildung? War da der Fokus mehr dann auch auf der Ausbildung oder eher auf dem Fußball?
Also ich bin kein Vorbild in dem Punkt, muss ich sagen. Ich habe bestimmt 10 verschiedene Tätigkeiten, Arbeiten ausgeübt in meinem Leben. Und immer wenn der Chef gesagt hat, ja, morgen ist Inventur oder ich kriege einen Urlaub nicht, dann habe ich mehr oder weniger die Arbeit gekündigt. Also Fußball war mir immer das Wichtigste, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war das A und O, und darum war mir die berufliche Karriere halt vollkommen egal. Und ich habe mich halt immer dem Fußball verschrieben, und so war mein Weg, sag ich jetzt mal.
Jetzt habe ich dich gar nicht als so impulsiv kennengelernt.
Ja, ich bin hier eigentlich ein sehr ruhiger Zeitgenosse, aber ich kann auch anders sein. Also.
Wie ist das bei euch im Trainerteam? Gibt es da einen Good Cop und einen Bad Cop?
Sicherlich hat man da das ein oder andere Mal, spielt man das aus, diese Karte, sage ich mal, aber nicht immer. Ich glaube, dass wir gut und professionell zusammenarbeiten im Trainerteam, und ich glaube, unsere Arbeit kann sich auch ganz gut sehen lassen.
Ja, das definitiv. Aber über die Visit sprechen wir gerne später noch. Jetzt nochmal zurück zu deinem Werdegang. Du hast dann irgendwann einen Trainerjob bekommen bei, ich glaube, der TuS Regensburg?
Ja, Kalberg Regensburg waren meine Anfänge.
Okay.
Das war damals so, ich habe dann, wie gesagt, mit meiner Frau Haus gebaut, und der Sohnemann war unterwegs. Und dann habe ich halt bei einem kleineren Verein als Spielertrainer begonnen. Das war so meine Anfänge. Sind dann auch gleich zweimal aufgestiegen, also auf 2 Saisonen, und ja, habe das ausgebaut, und wie gesagt, das waren meine so ersten Traineranfänge.
Und dann bist du zum Jahren gekommen.
Ja, zuerst über den Freier TuS. Da sind wir dann auch aufgestiegen in die Landesliga als Spielertrainer, und dann bin ich zu Post Süd. Das war so der Vorgänger vom Jahn Regensburg, und als sportlicher Leiter Junioren und als Co-Trainer unter Carsten Wettberg damals. War der Cheftrainer von der ersten Mannschaft, und dann kam die Fusion oder der Übergang von Post Süd zum Jahn. Da auch wieder Trainer, Jugendbereich, Herrenbereich, bis dann zur zweiten Liga mal gegipfelt hat.
Und dann hattest du eigentlich eine sehr erfolgreiche Zeit, hast sogar deinen Vertrag verlängert, noch im April, auch wenn dann am Ende der Saison doch leider der Klassenerhalt nicht geschafft wurde, und dann haben sie die Reißleine gezogen. Wie war das denn damals?
Ja, wir haben am Anfang sehr erfolgreich gespielt und waren auf einem guten Weg, die Klasse zu halten. Und nach dem Sieg gegen den 1. FC Nürnberg, gegen den Club, haben wir 2-1 gewonnen zu Hause. Da war alles eigentlich im Lot, und der Vertrag wurde verlängert. Und ja, leider war dann so, dass die Mannschaft, also manche Spieler, nicht verlängert wurden, und plötzlich kippte die Stimmung, und auch im Verein ging der Zusammenhalt so einmal flöten, und am Schluss haben wir leider die Klasse nicht halten können. Man hat sich dann für einen Mario Basler entschieden. War natürlich eine Erfahrung, die man so nicht machen will.
Wie bist du mit der Entlassung umgegangen? Hast du so das erste Mal gemerkt, wie ekelhaft auch der Profifußball sein kann?
Natürlich, also wie gesagt, am Anfang habe ich schon gesagt, ich bin ein sehr ehrlicher Typ, und mit mir kann man reden über alles. Und mich hat damals ein Journalist angerufen: Wo bist du gerade? Ja, unterwegs, setz dich mal hin. Also ich lese da mal vor, was jetzt dann für eine Pressemeldung kommt. Also so habe ich das erfahren eigentlich. Also das war eigentlich so für einen, der wo aus Regensburg ist und immer alles für den Verein auch getan hat, war das eigentlich, für mich war das schon sehr zermürbend, muss ich sagen.
Das kann ich mir vorstellen, obwohl du dann noch weiter gearbeitet hast beim Jahn als Scout.
Ja, man hat mich dann auf den Posten gesetzt, um den Kindern Namen zu geben. Und man hat dann alles versucht, mich so jetzt einmal aus dem Verein zu treiben. Und das ist ihnen dann nach einem Jahr auch dann gelungen.
Und dann hast du tatsächlich den Weg wieder über die unteren Ligen gestartet, hast wieder von vorne angefangen, dich wieder hochzukämpfen als Trainer.
Ja, nach der Jahrzeit habe ich dann, wie gesagt, die Planung der Kick-Arena, sag ich jetzt mal, begonnen. Und das hat auch ein Jahr gedauert. Im Februar 2006 war da die Eröffnung. Und da habe ich halt mal vom Fußball, so im Vereinsfußball, erst mal Pause genommen. Und ja, dann habe ich zeitgleich die Damenmannschaft des Sportclub Regensburg übernommen. Das Projekt fand ich spannend. Wir sind dann aufgestiegen in die zweite Bundesliga. Und Ja, und dann ging es so weiter. Ich hatte jetzt nie einen Karriereplan, wo ich sage, immer Step by Step, sondern ich habe immer das gemacht, was mir Spaß gemacht hat und was in meine Lebenssituation optimal passte. Und ja, das war eigentlich mein Plan.
Man hört immer wieder raus, Familie ist für dich ganz, ganz wichtig. Hast du eine Wohnung in München oder pendelst du jetzt aus Regensburg? Wie ist da der aktuelle Stand im Hause Brandl?
Sowohl als auch. Also ich pendle manchmal und manchmal habe ich ein Apartment in München. Und ja, ich komme natürlich immer wieder auf Regensburg zurück. Da ist mein Haus, da ist meine Frau Doris, da ist mein Sohn Bastian mit 28 und das werde ich nicht aufgeben.
Ist der auch im Fußball tätig?
Der spielt und hat im Jugendbereich unter mir teilweise gespielt, auch jetzt im Herrenbereich. Aber das war nie ein Muss und jetzt will er, glaube ich, so auch ins Spielertrainergeschäft einsteigen. Ist auch sehr fokussiert auf Fußball.
Wie oft bist du dann in der Woche zu Hause? Wie viel Zeit hat ein Co-Trainer beim TSV 1860 neben dem Job? Ich habe dich letzte Woche am letzten Montag, es war ein ganz normaler Werktag, habe ich dich abends um 6 Uhr noch im Büro gesehen.
Ja, wenn ich hier bleibe, dann bleibe ich natürlich auch länger im Büro, habe immer wieder, schaue mir mal Spieler an, auf verschiedenen Plattformen, die vielleicht für uns interessant sind in der neuen Saison. Mal beschäftige mich mit dem Gegner, beschäftige mich mit unserem eigenen Spiel. Also da gibt es eigentlich immer was zu tun und das macht mir auch Spaß.
Jetzt haben wir schon den fließenden Übergang zu der aktuellen Tätigkeit geschaffen. Du bist Co-Trainer, du bist Teil des Trainerteams zusammen mit Olli Bär, Harry Huber, Franz Hübel, unserem Videoanalysten und natürlich auch dem Cheftrainer Michael Köllner. Wie ist denn deine Rolle in diesem Trainerteam? Wir haben ja auf dem Papier zwei Co-Trainer.
Ich sage es mal so, die unter der Woche bin ich halt in die Trainingsplanung involviert und bei der Durchführung. Das ist halt ein großer Teil, Individualtraining. Und in der Trainingsarbeit selber ist so die offensive Ballbesitz so Schwerpunkt, mein Aufgabengebiet. Und ja, und der Franz Hübel und ich, wir bereiten dann detailliert diesen Matchplan dann auch dann fürs Wochenende mit vor und ja, und den wir dann am Spieltag natürlich auch dann dementsprechend von oben natürlich dann verfolgen und gegebenenfalls halt Ideen geben zur Veränderung, eventuell während des Spiels oder in der Halbzeit halt.
Genau, darauf wollte ich nämlich auch hinaus. Du sitzt ja nicht auf der Trainerbank, zumindest bei Heimspielen nicht, bei Auswärtsspielen wahrscheinlich auch nicht. Sondern ihr, also du, der Franz Hübel, unser Videoanalyst, und du, ihr analysiert wirklich von oben aus der Kabine.
Genau.
Aus einer Dachkabine, die unterhalb vom Stadiondach der Haupttribüne ist, analysiert ihr von oben das Spiel und gebt dann die Informationen in der Halbzeit an den Chef weiter.
Genau, also da hat man einen wunderbaren Blick von oben. Super Draufsicht und wenn sich da was ändert, dass der Gegner was ändert oder uns eine Veränderung gut tun würde, besprechen halt der Franz und ich oben und geben es entweder sofort weiter oder halt dementsprechend halt in der Halbzeit und ja, das ist unser Aufgabengebiet.
Also bist du derjenige, der dann auch am anderen Ende der Headset-Leitung von Michael Köllner ist?
Ja, zumindest war ich es, sage ich mal, weil jetzt hat er ja sein Headset ja teilweise runter, aber wenn es an Informationen gibt, dann ist er für mich jederzeit erreichbar oder will er das haben. Und ich glaube, das macht jetzt uns auch aus, dass wir da mit der gleichen Sicht sehen und mit gleicher Zunge sprechen. Und
nicht nur gleiche Zunge, sondern auch gleichen Dialekt, oder?
Beides ja, Oberpfälzer? Ja, wir sind beides Oberpfälzer und wir haben uns zwar eigentlich im Norden Oberpfalz, sage ich mal, ist aufgewachsen und ich in Regensburg und aber zu 2000 haben wir uns kennengelernt und dann sind wir gemeinsam zum Fußballlehrer gegangen und seitdem schaut es aus, dass wir nicht mehr voneinander loslassen können.
Ich wollte mich gerade fragen, wie habt ihr euch denn kennengelernt und schätzen gelernt?
Ja, ich war damals bei Post Süd, wie gesagt, sportlicher Leiter Junioren und er war Chef in Ostbayern als im Talentförderprogramm und dann haben wir da Berührungspunkte gehabt, Auswahlspieler, Termine, Absprachen und so. Und ja, da haben wir uns das erste Mal kennengelernt und sind dann also, sind wir uns immer wieder über den Weg gelaufen, bis halt der Kontakt immer enger wurde.
Und ihr seid euch so sympathisch und habt so viel Respekt auch voreinander, was die fachliche Kompetenz betrifft, dass ihr zusammen ein Buch verfasst habt.
Ja, wir waren dann, wie gesagt, haben wir in Ostbayern die Regionalausmannschaften trainiert. Ich als Regionalauswahltrainer und da waren wir fast täglich waren wir da zusammen und haben da Spieler bewertet, haben Spiele gescoutet und haben trainiert und ja, haben uns ausgetauscht und irgendwann haben wir einfach gemerkt, dass wir sehr, sehr ähnlich ticken und dass wir auch voneinander lernen können und haben uns da gepusht. Und so ging es dann weiter und dann haben wir irgendwann gesagt, wir schreiben ein Buch und wir haben CDs gemacht und ja, verschiedene Dinge und ich glaube, die haben uns schon beide sehr befruchtet.
Immer mit dem Thema Nachwuchs, Talente, Talentförderung und Techniktraining, glaube ich, ist auch noch ein so ein Thema, gell?
Ja, da sind wir halt so mal richtig aufgegangen in dieser Aufgabe und das haben wir uns natürlich auf dem Leib geschnitten. Die Jungs da weiterzubringen und das war uns auch immer wichtig, dass wir die Jungs halt so entwickeln, dass sie immer besser werden.
Verschreibt ihr euch dem Thema Jugend?
Ja, immer noch. Also ich denke, jetzt ist der Schwerpunkt natürlich anderer. Der Michael ist Cheftrainer und da geht es um Ergebnissport, das ist klar, aber wir wollen natürlich immer schauen, dass wir gerade das über 60, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass hier die eigenen Talente mit eingebunden werden und hochgezogen und weiterentwickelt werden. Und ich denke, dass wir da schon an der richtigen Stelle sind.
Definitiv, weil gerade im letzten Sommer, im Sommer 2020, nach diesem ja doch sehr großen Umbruch, muss man sagen, Hut ab, ja wirklich Mut bewiesen, das kann man, glaube ich, wirklich sagen, dass man mit einem sehr, sehr reduzierten, namhaften, ich sage es jetzt mal wirklich in Anführungsstrichen, namhaften Kader in die Saison gegangen seid und hinten raus eigentlich hauptsächlich auf Talente gesetzt habt, aber der Erfolg, der gibt euch recht.
Ja, wir sind jetzt da, der Verein gibt das Budget vor, gibt die Rahmenbedingungen vor und wir sind jetzt da keine, die dann jammern und täglich, wöchentlich neue Spieler fordern, sondern das, was wir dann haben, aus denen müssen wir schauen, dass wir das Beste rausholen und ja, die Spieler, also jetzt mal die Talente, die wir haben hier im Kader, die haben ihre Stärken und natürlich auch ihre Schwächen und an denen arbeiten wir ständig, um die einfach die Spieler besser zu machen.
Ich habe Michael auch mal gefragt, warum denn wirklich so ein großer Umbruch denn im Sommer vollzogen wurde. Und da sagte er, dass er den Eindruck hatte, dass viele Spieler schon so ein bisschen am Ende ihres Leistungsvermögens sind und dass er einfach auch Bock hat, mit euch natürlich im Team junge Spieler zu formen und weiterzuentwickeln. Also das ist schon ein großer Anreiz und eine große Motivation für ihn. Und diesen Spagat herzubestellen mit sportlichem Erfolg und natürlich auch der Ausbildung der Spieler, das stelle ich mir unfassbar schwierig vor.
Ja, das ist ja nicht einfach, aber das geht. Also ich sage immer wieder, also man muss nicht, um Erfolg zu haben, nur namhafte oder ja, etablierte Spieler haben, sondern es geht auch mit Jungen. Ich glaube, diesen Ehrgeiz, was junge Spieler so an den Tag legen, diese Unbekümmertheit, das macht das auch im Fußball aus. Und ich denke, dass wir da schon, oder der Michael in erster Linie so jetzt einmal die richtigen Entscheidungen getroffen hat, wie dieser Kader so jetzt einmal zusammengebaut wurde.
Und ihr musstet euch ja dann auch wirklich seit dem November zusammen hier zu den Löwen gekommen, November 19, und habt dann eigentlich innerhalb von kürzester Zeit ja auch schon perspektivisch auch mit dem Unterbau, mit den ganzen Talenten aus der U21, aus der U19 auch beschäftigen müssen. Natürlich in Absprache auch mit Günter Gorenzel und Jürgen Jung, unserem Chef-Scout. Wie schnell habt ihr euch in München tatsächlich eingelebt und die Talente anschauen können?
Ja, ich denke, wir lassen halt auch keine Gelegenheit aus, wenn zum Beispiel irgendwelche Spiele sind, dass wir da vorbeischauen und dass wir uns dann einen Überblick verschaffen und ob das jetzt ein Fördertraining ist, wo dann der Oli Bär macht, oder ob das ein Spiel ist zwischen U19 und U21, ob das Punktspiele waren vor langer Zeit. Und Ja, und da haben wir natürlich einen ständigen Überblick und haben auch schon viele Spieler auch ins Training eingeladen und sehen dann, was der eine oder andere kann. Und ich glaube, das ist der richtige Weg und dann sind wir somit auch immer nah an den Talenten dran und können jederzeit reagieren.
Wie kann man sich das vorstellen? Gibt es da einen, der dann sagt, okay, den lade ich ein, oder ist das ein Gremium aus den vielleicht 4, 5 schon auch bereits genannten Personen?
Ja, das ist schon ein Gremium. Also jeder hat eine Meinung über den Spieler und das ist ja legitim. Also jeder sieht dann vielleicht den ein bisschen anders mit seinen Stärken und Schwächen. Und da wird halt eine Taskforce ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber und daraus ergibt sich dann halt einfach ein Bild von diesen Spielern. Und wenn wir meinen, es könnte von der Position her und so passen, dann sind wir natürlich nie abgeneigt, oder den Spieler einzuladen, ist klar.
Und wie gesagt, es gab jetzt mittlerweile 5, 6 junge Talente, die dieses Jahr ihr Drittliga-Debüt gegeben haben. Müsste man mal aufzählen, mit Niklas Lang, mit
Maxim
Kressler. Wir haben
Chayo, der
Marco Mannhardt, wir haben Lorenz Knöferl.
Genau.
Vielleicht wahrscheinlich gar nicht.
Matt Durins.
Matt Durins. Dazu,
genau. Und die Jungs haben alle verschiedene Höhen und Tiefen schon gehabt, im Training. Sie müssen sich an den Herrenfußball natürlich erst einmal gewöhnen. Und das honoriert auch Michael, wenn er merkt, dass die Jungs halt da gut dabei sind und dass er sich dann auch mit einem Einsatz belohnt.
Mit einem Einsatz belohnt, gerade natürlich auch in der Schlussphase. Das ist ja auch diese Wertschätzung aus der Arbeit, aus dem Training, wenn es sicherlich mal wenn man mal 3-4-0 führt, dann kann man mal jemanden reinschmeißen und ihm einfach ein bisschen Luft, Drittliga-Luft geben. Aber ich glaube, das macht ja auch euch als Trainer aus, diese Wertschätzung dann eben für die Arbeit.
Ja, natürlich. Wir geben ja Rückmeldung immer wieder, wie Individualtraining oder im Training. Wir haben da oft einmal verschiedene Gruppen, dass man sieht, wie hat er trainiert und somit ergibt sich dann das für die Woche, dass er im Kader ist und dann halt eventuell für den Einsatz natürlich auch in Frage kommt.
Wie sieht denn eine Woche, eine normale Woche, ich sage jetzt mal von Samstag bis Samstag, also im Training aus? Du hast gerade schon das Fördertraining angesprochen, du hast gerade schon Individualtraining angesprochen. Gib uns mal einen Überblick, wie so eine Trainingswoche aussieht.
Ja, wir steigen normalerweise an einem Nachmittag ein, am zweiten Tag nach dem Spiel, wo wir halt dann kleinere Spielformen machen und haben dann am nächsten Tag eine Kraft und eine Einheit, wo größere Spielformen dann mit drin sind. Dann geht es eigentlich schon Richtung Wochenende. Da wechseln wir immer wieder ab zwischen Defensive, Offensive und dann die Standards. Die sind also die Schwerpunkte fürs Wochenende, dass wir uns dann auf den Gegner halt dann dementsprechend optimal vorbereiten. Und genau, dann spielen wir und wollen in der Regel gewinnen.
In der Regel nur?
Ja, eigentlich immer. Also wenn es nach mir geht, immer. Und ich denke mal an all die anderen genauso. Leider gelingt uns das halt nicht immer.
Individualtraining, ist das eher auf dem Kraftraum gesehen oder ist das auch im Training auf dem Platz? Wie kann man sich das vorstellen?
Na, auch am Platz. Also wie gesagt, mal vor oder nach dem Training haben wir dann halt in so kleinen Gruppen, mal mit 2 oder mit 3, 4 Spielern, machen wir da Individualtraining und es kommt natürlich auch aufs Wetter darauf an, wie der Platz benannt ist. Ist es häufiger oder ausgedehnter? Und da wollen wir halt an den Spielern, ihren Stärken und Schwächen halt arbeiten.
Wie kann man sich das vorstellen? Also wirklich ins Detail gehen? Ist das dann, der eine schlägt Flanken und Sascha Mölders muss nochmal köpfen? Oder ist das wirklich nur die jungen Talente?
Ja, in erster Linie sind immer die Jungen. Wobei natürlich schon auch die Stürmer zum Beispiel auch Abschlüsse, ausplatzieren, erster Kontakt oder einfach Spielverlagerungen, Körperstellung zum Ball, Tempo-Dribbling, Abschlüsse, wie gesagt, das ist alles mit involviert, Beidfüßigkeit. Also da haben wir viele Dinge zu bearbeiten mit den ein oder anderen Spielern. Die Themen gehen uns da nie aus.
Und du hattest gerade schon gesagt, du bist jetzt eher derjenige, der für den Offensivbereich zuständig ist. Kann man sich das so vorstellen wie bei der NFL, so Defense und Offensive Coordinator?
Nein, also letztendlich läuft ja alles bei Michael zusammen auch mit Franz, wo wir dann in Eingang bringen, Defensive und Offensive für Matchplan. Aber ich glaube, dass sich das schon bewährt hat, dass man da dann halt als der jeweilige Co-Trainer so einen Schwerpunkt hat, wo man dann halt auch sich da voll reinarbeiten kann, reindenken kann. Da kann man auch die Spieler wunderbar aufteilen und das hat sich eigentlich schon super bewährt.
Ja, vor allem, weil Olli Bär als Defensivspieler ehemals, ja auch in den letzten Jahren, als ich ja noch aktiv war, noch die Defensive auch eher Überblick hatte, die Standards auch, die Verteidigung der Standards, wenn man es ganz genau nimmt. Warst du früher selber Offensivspieler? Hast du deswegen eher den Hang zur Offensive?
Ja, natürlich. Also ich war hängende Spitze, war, glaube ich, meine Paradeposition. Und ja, mich hat eigentlich immer nur der Ballbesitz interessiert und die Offensive, ohne jetzt die Defensive zu vernachlässigen, aber das war eigentlich immer so mein Ansatz.
Was macht Günther Brandl, wenn er nicht im Stadion, nicht am Trainingsgelände, sondern einfach nur vielleicht daheim mit der Familie ein bisschen Freizeit hat?
Ja, wir haben befreundete Familien oder Ehepaare, mit denen wir gerne mal grillen oder unser Haus bzw. Garten, das ist so mein Thema auch und da fühle ich mich sehr, sehr, sehr wohl und natürlich mit der Familie einfach zusammen sein und gemeinsame Zeit zu verbringen.
Bist du dann eher der Koch oder eher der Gärtner?
Sowohl als auch. Also wenn wir grillen, dann bin ich schon am Grill und Vorbereitung zum Teil mitmachen und auch im Garten. Also bin ich jetzt für keine Arbeit zu schade.
Das ist schon mal gut. Und vor allem, was bei dir auffällt zwischen Regensburg und München, also München ist sozusagen schon deine weiteste Station, oder?
Das stimmt, ja. Und da habe ich auch lange überlegen müssen, sage ich jetzt mal, dass ich es mache. Und der Michael hat mich dann überzeugt und ich habe es auch nicht bereut. Wichtig ist mir, dass ich natürlich immer wieder mal nach Hause komme, nach ein paar Tagen. Also ich sage mal so, in der Regel jeden dritten, vierten Tag bin ich dann zu Hause schlafe in meinem eigenen Bett oder in unserem Bett und genieße das. Aber ansonsten, wie gesagt, ist München eigentlich von der Nähe, weil es halt auch fahrbar ist, eigentlich schon sehr gut.
Hat sich das einfach so ergeben, dass du in Regensburg und in Umgebung geblieben bist? Oder weil gerade auch bei Michael ist ja auch die Ähnlichkeit auch verblüffend. Also er war in Nürnberg, in Fürth, jetzt München. Also er ist auch ehrlich gesagt aus diesem bayerischen Raum nicht wirklich rausgekommen. Hat auch mal gesagt, dass er das ein oder andere Angebot einfach dann noch bewusst abgelehnt hat. Hat halt nicht gepasst. Einfach von seinem Herzen hat er gesagt, das hat ihm nicht gepasst. Wie ist es bei dir?
Ja, wie ich damals beim Jan halt, wie gesagt, da waren einige Berateragenturen, die mich auch unter Vertrag hätten nehmen können und wollen. Aber mich hat das jetzt nicht interessiert. Wie gesagt, die Familie Regensburg, das war halt damals so. Ich hatte keinen Karriereplan. Fußball war mir wichtig, egal auf welchem Platz oder egal mit wem, dass ich da arbeite. Und ja, und dann habe ich ja, wie gesagt, Haus gebaut und das mit der Soccerhalle. Da war eigentlich nie wirklich Zeit oder sich für irgendwie für eine Entfernung, sage ich mal, irgendwo zu befassen. Und das habe ich auch nicht bereut, muss ich sagen. Also.
Bist du denn wenigstens im Urlaub jemand, der aus Bayern, aus Deutschland rausgeht?
Das sind wir beim Fußball mit der heutigen Generation, und da meine ich jetzt eher natürlich die unterklassigen Urlaub, das gab es nie. Also als Trainer hast du einen 12-Monats-Job, also da kam ist die Saison vorbei, planst die neue Saison, also musst du sprechen mit allen Spielern, die bleiben, gehen oder neu und dann geht es vor mit der Vorbereitung und dann ist wieder bis Weihnachten und dann kommen im Winter die Kickarena, also Urlaub ist eigentlich für mich viele, viele Jahre ein Fremdwort gewesen. Wobei ich in den letzten Jahren mit meiner Frau schon sehr viel unternommen habe und das habe ich auch sehr schätzen gelernt.
Ja, vor allem ihr seid mittlerweile über 30 Jahre verheiratet jetzt, 32 Jahre.
Ja, meine Frau war natürlich auch durch den Sohnemann immer auch im Fußball mit involviert und hat da auch immer mitgeholfen und war da immer mit dabei und somit waren wir immer irgendwo zusammen. Also es war nicht so, dass wir getrennt waren. Also und der Urlaub, wie gesagt, der war da nicht so wichtig, wir waren ja eh immer zusammen.
Und du hast es ja zumindest mal zurückzahlen können. Du hast ja vorhin eingangs gesagt, dass du tatsächlich auch mal als Hausmann gelebt hast und da wahrscheinlich hast du dann zurückgestanden, damit sich deine Frau beruflich weiterentwickeln kann.
Ja, nun meine Frau ist bei der Sparkasse über 40 Jahre und mir war, wie gesagt, Arbeit, Beruf nie wichtig, immer Fußball. Und für mich hat sich das eigentlich super ergänzt, dann zu Hause und den Fußball gemeinsam, so jetzt einmal, zu verbinden.
Inwiefern unterscheidet sich denn die TSV 1860 mit seiner Kultur von den anderen Vereinen?
Ja, ich sage jetzt einmal so, der Name hat für mich nach wie vor eine riesen Strahlkraft und natürlich, so wie viele Fans, vor allem die Zeiten jetzt unter Wühlmoser und Lorenz, die bleiben natürlich, glaube ich, bei vielen oder bei allen hängen. Und die Fans natürlich, das ist unglaublich, was hier bei 60, sage ich jetzt einmal, für eine Fanbase ist und das macht natürlich schon Riesenspaß, für so einen Verein zu arbeiten.
Du hast vorhin schon gesagt, du hast ein bisschen überlegen müssen, als Michael dich gefragt hat, mit nach München zu kommen. Wie kann man sich das Gespräch vorstellen? Hat er dich, also ich meine, Michael hat ja auch schon eingangs im Podcast in der ersten Folge auch offen geschildert, wie das denn war. Er hat Champions League geguckt, dann kam der Anruf von Günter Gorenzel. Und wie kann man sich das vorstellen? Hat er dich dann direkt angesimst? Hey Günther, ich habe ein Angebot bekommen, nach München zu gehen. Hast du Lust mitzukommen? Wie kann man sich das vorstellen in den nächsten Tagen?
Ja, bei mir war das auch ein bisschen ein besonderes Erlebnis. Wie mich der Michael damals angerufen hat, war ich zufällig in München mit ein paar Kumpels bei so einem Essen und Bier zu trinken. Und dann kam der Anruf und dann habe ich halt mich da, sage ich jetzt mal, konkret befasst. Er hat mich zwar schon mal Wochen, Monaten vorher angerufen und gesagt, wenn da mal was ergibt, dann würde er gerne mit mir zusammen oder dass ich dabei wäre. Und ja, auf jeden Fall kam das halt dann zu dem Zeitpunkt schon ziemlich überraschend. Und da blieb auch nicht viel Zeit, also ich glaube 2 Tage, glaube ich, war da so Überlegungszeit. Und dann muss man ja sein komplettes Leben überdenken.
Ja, vor allem, weil sicherlich auch im Regensburger Raum viele, viele 60er-Fans, also es gibt im Regensburger Raum sehr viele 60er-Fans und gibt es da auch im privaten Freundeskreis, das haben sich bestimmt auch genug Leute angeschrieben und haben gesagt, geil.
Ja, natürlich, sind da viele, viele da und das freut natürlich und die mich dann beglückwünscht haben und die auch immer noch nach wie vor mit mir Kontakt halten und nach den Spielen, sowohl positiv wie negativ, soll jetzt mal da mit mir Kontakt aufnehmen.
Da gibt es immer ein sehr, sehr ehrliches Feedback von den aus dem Bekanntenkreis, das kann ich dir sagen.
Ja, das weiß ich. Also vor allem, wenn man verliert, dann ist natürlich schon, da sind natürlich alle nicht zufrieden und sind gleich immer schwarz. Aber die Freunde sind halt so und macht mir auch nichts aus. Also.
Hattest du schon vor dem Engagement jetzt bei den Löwen persönlichen Bezug auch?
Ja, wie gesagt, es waren viele Freundschaftsspiele, Vergleiche, wo wir früher halt gemacht haben und da war immer ein Berührungspunkt mit 60 da und somit haben wir da immer schon von Regensburg hierher geschaut, was passiert hier und man hat da auch, war immer interessiert.
Wenn du die Fahrt nach Regensburg antrittst, heim zur Familie, wie kann man sich das vorstellen? Bist du dann ständig am Telefon mit irgendjemandem, um irgendwo, also du bist ja nicht derjenige, der mit Beratern telefoniert oder sowas, aber bist du dann mit Jugendspielern vielleicht am Telefon oder bist du jemand, der einfach die Ruhe genießt und die gute Stunde, sage ich jetzt mal 1,5 Stunden nach Regensburg, einfach in Gedanken schwelgt, wie vielleicht der Michael beim Laufen gehen? Oder hörst du Podcast vielleicht sogar?
Ja, Podcast weniger. Also ich telefoniere schon viel und ja, ich habe natürlich jetzt zeitgleich auch mit meiner Soccerhalle immer wieder natürlich noch ein paar Sachen zu regeln. Muss da Termine ausmachen in Regensburg, natürlich mit Abständen einhalten der Hygieneregeln, ist nicht so einfach. Und mein Vater, meine Schwester oder meine Tante, mit denen habe ich immer wieder in Kontakt, vor allem jetzt in der Zeit, jeder ist da für sich und gibt es ja keine Familientreffen und da musst du natürlich schon dich immer wieder erkundigen, wie es denen geht und dann freue ich mich schon, wenn ich dann zu Hause ins Carport einpacke, dann genieße ich meine freie Zeit.
Du hast gesagt, Ausbildung, Schule hat dich nicht so wirklich interessiert, aber immerhin hast du es geschafft, ein Business aufzubauen mit der Soccerhalle. Wie war das für dich damals? Hast du dich da richtig reingekniet? Auch, ich meine, da muss man ja auch betriebswirtschaftlich ein bisschen Know-how sich aneignen. Nimm uns mal da mit.
Ja, beim Fußballlehrer 2004, da haben wir so eine Abschlussfeier in einer Soccerhalle in Köln damals. Und das hat mich so fasziniert, dass ich gedacht habe, das brauchen wir auch in Regensburg und das mache ich in Regensburg auf. Und so habe ich mich dann halt mit dem Ganzen beschäftigt. Ja, freie Mieteinheiten zu finden war nicht so einfach. Habe dann aber was gefunden, habe dann so die Inneneinrichtung so geplant, wo was hinkommt mit dementsprechenden Unterstützern, wie zum Beispiel dann die Farbgebung und das Design, das war dann jemand anders. Und ja, Betriebswirtschaft habe ich mich extern beraten lassen und habe da relativ schnell reingefunden, was das Ganze bedeutet. Und so ist das Ganze dann entstanden, gereift und durchgeführt worden.
Bist du so der Typ, einfach mal machen?
Ja, ich gehe schon gerne ins Risiko und ich denke, nur dann kannst du gewinnen und so ist auch, sage ich jetzt mal, wäre auch die Spielweise so im Fußball, also ich bin schon gerne einer, der attackiert und jetzt nicht gerne nur verteidigen will.
Dann würde ich sagen, Attacke nach vorne. Endspurt in der dritten Liga. Schauen wir mal, wie viel wir noch erreichen können. Aber ich denke, auch das Trainerteam ist noch mehr als motiviert.
Ja, wir wollen jedes Spiel gewinnen und so, glaube ich, bringen wir das den Jungs auch immer rüber. Aber in der dritten Liga, so jetzt mal, ist halt meines Erachtens jeder Spieler so 50-50 spielen und das ist nicht einfach und wir werden schon noch unsere Punkte machen. Vielleicht gelingt uns einer große Wurf nach ganz vorne rein.
Dann wünschen wir dir und euch alles, alles Gute, dass ja, genau diese 50-50 Spiele, die vielleicht zuletzt Anfang des Jahres nicht so ganz in unsere Richtung gekippt sind, dass wir die ziehen und dir alles, alles Gute. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht und alles Gute.
Ja, vielen Dank und Grüße an die Löwenfans.
Das war nun schon die 56. Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen für Interviewpartner habt, schickt uns doch einfach eine E-Mail an podcast@tsv1860.de und natürlich freuen wir uns auch über euer Feedback, wenn ihr uns auf den gängigen Podcast-Plattformen abonniert und eine positive Bewertung dalasst. Spannende Menschen im Umfeld des TSV 1860 München zu interviewen, das ist unser Versprechen. So wie heute unseren Co-Trainer Günther Brandl. In der nächsten Woche gibt es wieder einen Podcast aus der Rubrik Unternehmer Spezial. Freut euch auf unseren Unternehmer Daniel Preis, dem Chief Sales Officer unseres Premium-Partners Domizil, mit dem wir das große Thema Immobilien angehen. Für heute sagen wir Servus.
Servus und pfiat euch. Ciao.
Und vergelt's Gott, dass ihr uns zugehört habt.
Ja. Jetzt ist das Spiel vorbei. Jetzt ist das Spiel vorbei. Und jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Die Löwen gewinnen.